ARD.
Je lächerlicher der Staat, desto größer die Arroganz einiger seiner wahnsinnigen Anführer. Sollte Russland taktische Atomwaffen gegen Staaten einsetzen, die solche Aussagen erlauben, bleibt von ihnen nur ein feuchter Fleck.
Der russische Politiker Dmitri Medvedev, der sich äußerst loyal zu Präsident Putin zeigt und mit scharfen Attacken und Drohungen gegen den Westen auffällt. Mit ihm befassen wir uns heute mal näher.
Wir starten aber mit den jüngsten Entwicklungen im Gazakrieg. Bei einem israelischen Luftangriff wurden mindestens 5 Mitarbeiter des Fernsehsenders Al Jazeera getötet.
Vor dem Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin in Alaska hat NATO-Chef Mark Rutte gesagt, dass es unvermeidbar sein wird, über die russisch besetzten Gebiete in der Ukraine zu sprechen.
Und in Finnland erhebt die Generalstaatsanwaltschaft Anklage wegen schwerer Sabotage gegen die Besatzung eines Schiffs der russischen Schattenflotte. Hallo, ich bin Janine Artist.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Montag, den 11. August um 16 Uhr. Immer wieder sterben in Kriegen auch Journalistinnen und Journalisten. Und der Gaza-Krieg ist da keine Ausnahme. Gerade ist es dort wieder passiert. Janine, was weiß man bisher darüber?
Ja, es hat gestern einen israelischen Luftangriff auf Gaza stattgegeben und dabei sind mindestens 5 Männer getötet worden, die für den Fernsehsender Al Jazeera aus Katar gearbeitet haben. Einer von ihnen ist nach Angaben des Senders der Reporter Anas Al-Sharif, der kurz vor seinem Tod noch über die Angriffe auf Gaza Stadt berichtet hat. Al Jazeera geht davon aus, dass Al-Sharif gezielt getötet wurde und Israel hat das bestätigt, wie unser Korrespondent in Tel Aviv Philipp Kunschner berichtet.
Die israelische Armee bestätigte den Angriff auf den, Zitat, Terroristen Al-Sharif. Er sei Anführer einer Terrorzelle der Hamas und verantwortlich für Raketenangriffe auf israelische Zivilisten und Soldaten gewesen. Zuletzt wurden immer wieder Vorwürfe erhoben, wonach Hamas-Verantwortliche den Beruf des Journalisten als Schutzschild verwenden sollen. Das Komitee zum Schutz von Journalisten und die palästinensische Journalistengewerkschaft verurteilten den Angriff. Die Praxis Israels, Journalisten ohne glaubwürdige Beweise als Kämpfer der Hamas zu bezeichnen, werfe ernsthafte Fragen auf. Journalisten und Zivilisten dürften niemals zur Zielscheibe werden. Laut der Organisation Reporter ohne Grenzen wurden seit Kriegsbeginn mehr als 200 Journalisten im Gazastreifen getötet. Das Verhältnis zwischen Israel und dem katarischen Sender Al Jazeera hat sich seit Jahren verschlechtert. Israel wirft Al Jazeera vor, voreingenommen und in Zusammenarbeit mit der Hamas zu berichten. In Israel besteht derzeit ein Sendeverbot gegen Al Jazeera.
Die Vereinten Nationen haben sich inzwischen auch zu diesem Fall geäußert. Sie verurteilen den tödlichen Angriff auf das Journalistenteam als Bruch des humanitären Völkerrechts.
Die Bundesregierung hat ja jetzt auch reagiert. Wie hat die sich positioniert?
Also ein Sprecher des Auswärtigen Amts hat gesagt, dass man die Tötung von Journalisten verurteilt, ganz grundsätzlich. Israel müsse erklären, warum dieser Angriff in dieser Art stattgefunden hat. Außerdem hat der Sprecher gesagt, Israel müsse auch die Frage beantworten, warum 5 Menschen getötet wurden, wenn der Angriff doch einer Person gegolten hat. Und Israel müsse auch darlegen, wie es zu rechtfertigen ist, dass Anas Al-Sharif den Schutzstatus als Journalist verloren hat. Journalistinnen und Journalisten müssten im Gazastreifen ihrer Arbeit frei und sicher nachgehen können.
Dann lass uns mal auf den Krieg gegen die Ukraine schauen. Ende der Woche steht das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Machthaber Wladimir Putin an. Darüber beraten heute auch die EU-Außenminister. Und NATO-Chef Rutte hat in einem Interview im US-Fernsehen etwas Bemerkenswertes dazu gesagt.
Ja, und zwar hat er angedeutet, dass es aus seiner Sicht doch dazu kommen könnte, dass die Ukraine Gebiete an Russland abtreten muss. Mark Rutte hat dem Sender CBS gesagt, dass es um 2 Dinge gehen wird, wenn es zu echten Friedensverhandlungen oder Verhandlungen für einen Waffenstillstand kommen sollte. Das eine sind Sicherheitsgarantien für die Ukraine und das andere ist der Umgang mit der Tatsache, dass Russland ukrainisches Territorium eingenommen hat und besetzt hält. Da hat er ins Spiel gebracht, das de facto zu akzeptieren, wenn auch nicht de jure.
Also de jure dann rechtlich anerkannt, oder?
Ja, genau, so hat er das ausgedrückt mit de facto und de jure. Man könnte zum Beispiel festhalten, so hat Rutte das gesagt, dass Russland faktisch bestimmte Gebiete kontrolliert, ohne dass diese Kontrolle rechtlich anerkannt wird. Und da hat er einen Vergleich gezogen, wie der Westen früher mit der sowjetischen Besetzung der baltischen Staaten umgegangen ist.
Aber es gibt ja auch Stimmen, die das komplett ablehnen, oder?
Ja, allerdings, Polens Ministerpräsident Donald Tusk zum Beispiel hat das gerade heute auch wieder deutlich gemacht. Er hat vorhin gesagt, Russland müsse sich darüber im Klaren sein, dass der Westen russische Forderungen nicht akzeptieren wird, die von der Ukraine Gebietsabtretungen verlangen.
Russland führt den Krieg in der Ukraine ja vor allem mit militärischen Mitteln. Das Land führt aber auch einen Krieg mit anderen Mitteln gegen den Westen. Das Ziel ist hier zu destabilisieren. Dazu setzt Russland zum Beispiel auf Desinformationskampagnen, auf Sabotage. In Finnland ist nun in einem Fall von Sabotage Anklage erhoben worden. Janine, um welchen Fall geht es da?
Ja, es geht um durchtrennte Kabel auf dem Grund der Ostsee. Das hat es ja in letzter Zeit häufiger gegeben. Und im vergangenen Jahr, im Dezember, waren ein Stromkabel zwischen Finnland und Estland und auch Kommunikationskabel betroffen. Und dafür macht die finnische Generalstaatsanwaltschaft den Kapitän und zwei weitere Besatzungsmitglieder eines Öltankers verantwortlich, der zur russischen Schattenflotte gehören soll. Gegen die drei Männer ist jetzt Anklage erhoben worden, wie unsere Korrespondentin Jana Sinram berichtet.
Die finnischen Behörden hatten das Schiff im Dezember östlich von Helsinki festgehalten. Es soll seinen Anker 90 Kilometer über den Meeresboden geschleift und dabei 5 Unterseekabel in der Ostsee zerstört haben. Teile der Besatzung durften mit der Eagle S Anfang März weiterfahren, die drei Angeklagten wurden aber mit einem Reiseverbot belegt. Die finnische Generalstaatsanwaltschaft wirft ihnen schwere Sabotage und schwere Störungen des Post- und Telekommunikationsverkehrs vor. Sie selbst bestreiten jede Verantwortung für den Sabotageakt. Sie sind außerdem der Meinung, Finnland sei für den Fall gar nicht zuständig, weil die Kabelschäden außerhalb der Hoheitsgewässer des Landes auftraten. Wann das Verfahren beginnt und ob Finnland zuständig ist, muss nun das Bezirksgericht in Helsinki entscheiden. Die Eagle S war im russischen Ust-Luga gestartet. Finnland und die EU zählen den auf den Cookinseln registrierten Tanker zur russischen Schattenflotte.
Zum Schluss befassen wir uns mit dem Mann, den wir ganz am Anfang gehört haben, mit seiner Atomwaffendrohung, Dmitri Medvedev. Ein Mann, der provoziert, attackiert, es mit Fakten bzw. der Wahrheit nicht so genau nimmt und ja, gerne auch mal beleidigt, oder?
Ja, zuletzt hat er ja verbal gegen US-Präsident Donald Trump geschossen und ihn als Opi-Line bezeichnet. Das hatte zur Folge, dass die USA Atom-U-Boote Richtung Russland geschickt haben. Er ist inzwischen der Mann fürs Grobe und sagt Dinge, die der russische Präsident so wohl nicht sagen würde, zumindest nicht öffentlich. Unsere Kollegin Stefanie Markert mit einem Porträt.
Sharpshooter von Deep Purple. Die Band hat er schon als Schüler gehört. Während sein Land scharf gegen die Ukraine schießt, hat sich der bekennende Hardrocker Dmitri Medvedev zum verbalen Scharfschützen entwickelt. Als er in diesem Frühjahr einen Vortrag hält zum Thema »Unsere gefährliche Welt, wer ist schuld und was tun« und seine Rede vom Laptop abliest, sehen die jungen Zuhörer hinter ihm auf einer Leinwand seine Posts über atlantische Impotente, Kakerlaken, Gesindel und ein unschön alterndes Europa. Dann blicken sie auf Fotos deutscher Politiker und Schwarz-Weiß-Bilder ihrer angeblichen Verwandten.
Es ist kein Zufall, dass die Agenda der deutschen Politik von aggressiven russophoben Fanatikern, von Anhängern des Militarismus besetzt wurde. Baerbock, Pistorius oder die halbwahnsinnige Ärztin von der Leyen, die Europäische Union leitet, sie alle hatten Verwandte in den Reihen der deutschen Wehrmacht, einige sogar in den Reihen der SS.
Die preisgekrönten Faktenchecker von Korrektiv decken auf, die Hälfte der angeblichen Verwandten sei falsch. Selbst Putin erklärte auf dem Kreml-Telegram-Kanal, er glaube nicht, dass die heutige Generation von Deutschen die volle politische Verantwortung tragen sollte für das, was Nazi-Deutschland angerichtet habe. Medvedevs Feldzug passt jedoch bestens ins Narrativ, man würde in der Ukraine angeblich gegen Nazis kämpfen. Er scheint verbal vor nichts zurückzuschrecken. Im letzten Jahr, als im Westen Präventivschläge gegen Russland debattiert wurden, zitiert ihn die amtliche Nachrichtenagentur TASS mit einer Drohung.
Je lächerlicher der Staat, desto größer die Arroganz einiger seiner wahnsinnigen Anführer. Sollte Russland taktische Atomwaffen gegen Staaten einsetzen, die solche Aussagen erlauben, bleibt von ihnen nur ein feuchter Fleck.
In seinem Elternhaus dürfte Medvedev diesen Stil nicht gelernt haben. Der Vater, Professor für Maschinenbau, die Mutter, Lektorin für europäische Sprachen. Ob der Kreml ihn nicht zur Mäßigung aufrufe, wird Präsidentensprecher Dmitri Peskow unlängst bei einem Online-Briefing gefragt.
Hören Sie, in jedem Land haben die Mitglieder der Staatsführung verschiedene Meinungen über aktuelle Ereignisse. Manche Leute sind sehr hart eingestellt, auch in den Vereinigten Staaten oder Europa. Am wichtigsten ist aber die Position von Präsident Putin, denn in unserem Land formuliert der Staatschef die Außenpolitik, also Präsident Putin.
Wie Putin wächst Medwedjew in Leningrad, dem heutigen St. Petersburg, als Einzelkind auf. Sie studieren dort Jura, jeweils unterrichtet vom späteren Reformbürgermeister Anatoli Sobtschak, der beide in den 1990er Jahren ins Rathaus holt. Was Recht ist, weiß Medwedjew also. Er promoviert und schreibt das erste postkommunistische Lehrbuch für Zivilrecht. Warum dann solch scharfe Posts? Fragt ihn einmal der TV-Sender Al Jazeera.
Die Dinge werden da vielleicht manchmal nicht ganz diplomatisch ausgedrückt. Aber ich meine, dass unsere Bürger und die anderer Länder Informationen von Politikern in einer verständlichen, einfachen Sprache erhalten sollten, ohne Doppeldeutigkeit und diplomatische Tricks. Deshalb halte ich an diesem Stil fest.
Als er 2008 aus Verfassungsgründen Putin als Präsident ablöst, ist der smarte, adrette Medwedjew noch ganz Diplomat und Hoffnungsträger auf ein modernes, freies Russland. Er wagt einen Neustart mit dem Westen, bremst ein umstrittenes Mediengesetz aus. Doch auch unter ihm gibt es kurz nach der Amtsübernahme Krieg und die vom Westen scharf kritisierte Anerkennung zweier von Georgien abtrünniger Gebiete. Heute führt Medwedjew die Regierungspartei Einiges Russland, ist Vizechef des Nationalen Sicherheitsrates, der über Außen- und Verteidigungspolitik mitentscheidet. Sein Vorgesetzter auch dort? Putin. Es scheint, je länger Medwedjew nicht mehr Nummer eins ist, je länger der Ukraine-Krieg dauert, desto schärfer seine Kommentare. Selenskyj sei ein freches Schwein, Merz lüge wie Goebbels. Im deutschen Exil wertet Politologin Jekaterina Schulmann dies auf YouTube so.
Es gibt einfach Personen, deren Aufgabe es ist, auf dem Tisch Kasatschok zu tanzen und das Publikum im Lande und außerhalb abzulenken, während wichtige Leute wichtige Dinge tun. Das sind Figuren wie Medwedjew.
Im Jahr des Kriegsbeginns gegen die Ukraine plädiert Medwedjew gar für die Wiedereinführung der ausgesetzten Todesstrafe, wenn es in Russland nicht ruhig bleibe. Generell kommt er an. Sein X-Account auf Russisch hat über 4 Millionen Follower. Alexander Künjew, unabhängiger Politologe in Russland, sagt auf dem liberalen YouTube-Kanal Zhivoy Gvost,
er spielt schon lange den Bad Boy, der solch grenzwertige, oft schockierende Posts schreibt, aber ohne Einfluss. Sie sind ein Mittel, auf der politischen Agenda zu bleiben. Das ist seine Art, politisch zu überleben.
Jüngstes Beispiel, Europas Politiker, die versuchen, die Ukraine an den Tisch des Trump-Putin-Gipfels in Alaska zu bekommen, sind bei Medwedjew auf Telegram Euro-Schwachsinnige, die Amerikas Bemühungen behindern, den Ukraine-Konflikt zu lösen. So tritt er kurz aus Putins Schatten.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Janine Artist aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.